Gut, kommen wir nun zum Predigtteil. Der heutige Titel der Predigt ist Livio ein ganz normaler Christ. Es ist ein Lebenszeugnis. Und ich möchte eigentlich so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es bei Lebenszeugnissen mehr darum geht, den Fokus auf Gott zu legen. Das, was Gott in einem Leben macht. Derjenige, der da so scheint, die Hauptrolle zu spielen, der Mensch da drin, das ist eigentlich, das kann jeder sein. Das ist egal, aber die Wirkung von Gott in einem Leben, wie Gott einen zu sich führt und so, da möchte ich eigentlich den Augenmerk drauf legen und auch euch bitten, mehr darauf den Augenmerk zu legen. Livio wird im Jahr 1981 im Oktober geboren, aber wahrscheinlich passte er gerade nicht direkt in das Leben seiner Eltern, wodurch Livio selber durch die Erzählungen seiner Oma und auch ein paar versehentlichen Aussprüchen seines Vaters klar wird, dass er kein Wunschkind ist. Und wahrscheinlich war auch der Gedanke einer Abtreibung im Spiel. Livios Mutter kam somit auch gar nicht mit dem neugeborenen Livio zurecht, aber die Oma von Livio war eine weise Frau und bemerkte die Notsituation und griff sofort ein. Sie schickte ihren Sohn, den Onkel von Livio, von Italien nach Deutschland, um Livio zu sich nach Italien zu holen, um bei Oma, Opa groß zu werden, gemeinsam mit Tante und Onkel. 3 Jahre wuchs Livio nun dort in Italien auf, bis eines Tages die Eltern von Livio wieder vor der Tür standen und Livio von seinen Opa und Oma, Tanten und Onkeln wieder wegrissen. Was ja eigentlich seine Familie war. Doch jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Oma von Livio hatte eine starke Liebe zu Jesus und diese säte sie in das Herz von Livio, indem sie ihm viel von ihm erzählte. Wie auch immer, durch diesen Wegriss von seiner Familie in Italien und die Rückführung zu seinen Eltern in Deutschland wurde ein großes Stück Liebesfähigkeit und Beziehungsfähigkeit zerstört. Kann Jesus so etwas heilen? Schauen wir weiter. Livio findet sich in einer fremden Umgebung mit fremden Eltern und einer fremden Sprache wieder. Wie er schnell im Kinski feststellen musste, Livio wird schnell zum Außenseiter, im Kindergarten wie auch in der Primarschule wird er viel gehänselt und geschlagen. Ja, im Allgemeinen wurde er viel geschlagen, auch zu Hause, da sein Vater sich als Alkoholiker entpuppte und seine Mutter eine Art Co-Abhängigkeit entwickelte und eine Art manische Depression hatte. So ließen beide ihren Ärger und ihren Frust an Livio aus, manchmal mit Worten und manchmal auch mit Schlagen. Manchmal sogar einfach so. Ohne Grund. Das führte dazu, dass Livio im zarten Alter von 8 Jahren seine erste Panikattacke bekam. Die Ärzte waren vollkommen mit der Situation überfordert und stempelten die Atemnot und die Tränen in den Augen des Livios als Heuschnupfen ab. Die Leere wurde immer größer in ihm und die Panikattacken kamen so jedes halbe Jahr zum Vorschein. Das Leben zog sich so weiter, so hin mit psychischer und physischer Misshandlung, bis zur Pubertät, wo Livio sich entschließt, seine Opferrolle zumindest außerhalb des Elternhauses nicht mehr anzunehmen. Aber was macht jemand, der Jesus in seinem Leben noch nicht angenommen hat und nicht wirklich weiß, dass Jesus genau für solche Fälle die richtige Ansprechperson ist? Einige von euch ahnen es schon. Er wird genau zum Gegenpol, vom Opfer zum Täter. Livio wurde rebellisch, hochaggressiv, antiautoritär gegen alles, was auch nur einen Funken Autorität gegen ihn aufweisen wollte. Ein richtiger Schlägertyp halt. Und das, was er wollte, das holte er sich auch, wenn es sein musste, mit Gewalt. Das ging soweit bis circa von 13 bis 17 Jahren. Livio war nun angesehen und hochgeachtet unter den Gangs. Kein Wunder bei seinem Strafregister. Das reichte von kleinen Mofa-Verkehrsbagatellen bis hin zu Autodiebstahl, Hausfriedensbruch, Einbruch in öffentliche Gebäude und Körperverletzungen. Doch der ganze Ruhm bei den Freunden und den Gangs konnte die Leere im Herzen von Livio einfach nicht auffüllen. Zu groß war der Mangel an Liebe und Geborgenheit gewesen. Somit müsste mehr Füllmaterial her. Irgendwas musste doch diese Leere füllen können und diese blöden Panikattacken wegspülen können, die jetzt mittlerweile dreimal jährlich kamen. Also gibt sich Livio auch noch dem Alkohol, Marihuana und der Pornografie hin. Was dazu führt, dass Livio mit 16 pornografiesüchtig ist und einen starken Konsum an Marihuana und Alkohol hat. Es reicht immer noch nicht, es füllt mich nicht aus, denkt sich Livio. Es hat immer ein Ende. Und somit beginnt sein Interesse für Mädchen zu steigen und hofft, dass ein Mädchen vielleicht die Leere in seinem Herzen füllen könnte. Es kam, wie es kommen musste. Die Freundin wurde schwanger, sie 18, Livio 17, beide noch mitten in der Ausbildung. Sie wollte abtreiben, Livio hatte nichts dem entgegenzusetzen. Und obwohl es legal in Deutschland ist, diesen schrecklichen Akt zu vollziehen, wusste Livio, dass er gerade einem legalen Mord zugelassen hatte. Das war eigentlich nicht der Sinn einer solchen Beziehung. Und letzten Endes landete Livio mit 17 im Gefängnis. Er hatte es jetzt definitiv mit seiner kriminellen Machenschaften übertrieben. Einige Tage später, nachdem Livio vom Gefängnis entlassen wurde, saß er an einem Bahnhof und wartete, dass seine Mutter ihn mit dem Auto abholen kommen würde. Und während er da so wartete, kam ein Mann auf ihn, wirklich schick, adrett gekleidet. Livio erinnert sich nicht schon einmal, einen solch perfekten, maßgeschneiderten Anzug gesehen zu haben. Alles passte perfekt an diesen Mann. Diese Person starrte direkt Livio an, als ob sie einen Auftrag hatte, den sie ausführen sollte. Und der Mann sagte nur drei Worte. Sie kamen bestimmend, aber auch mit Autorität aus seinem Mund heraus. Er sagte, Jesus liebt dich. In diesem Moment hatte Livio losheulen können. Vor Freude, vor Trost und vor der unfassbaren Vorstellung, dass Jesus einen wie ihn, ja wirklich wie ihn lieben könnte. Einer wie er, der mit 17 im Gefängnis war, der einen Mord zugestimmt hatte, der pornografiesüchtig ist, Frauen für seine egoistischen Zwecke ausnutzt, der Autos stahl, Einbrüche begangen hatte, kiffte und an jedem Wochenende in den Frankfurter Clubs besoffen sein Unwesen trieb. So einen liebt Jesus. Livio merkte, dass diese drei Worte etwas in seinem Herzen bewirkt hatten. Irgendwas ist in mir passiert. Er konnte es nicht beschreiben, aber es war so, als ob etwas erwachte. Nun, diesem elegant gekleideten Mann wollte Livio natürlich nichts anmerken lassen, was gerade in ihm passierte. Und so antwortete er auch nur mit drei Worten. Wenn du meinst. Von diesem Augenblick an schwiegen beide, bis Livios Mutter mit dem Auto vor die Bushaltestelle fuhr. Livio stand auf, machte 5 Schritte zum Auto, ohne sich von dem Mann zu verabschieden, und stieg ins Auto. Sofort erzählte er der Mutter, was gerade los war. Die Mutter fragte, welcher Mann denn? Ups, der war wie vom Erdboden verschluckt, praktisch in Luft aufgelöst. Livio beschloss, seine kriminelle Karriere an den Nagel zu hängen, um seinen Ausbildungsplatz nicht weiterhin zu gefährden. Der Strafverteidiger hatte wirklich ganze Arbeit geleistet für Livio. Livio bestand seine Lehrabschlussprüfung, aber der Rest in seinem Leben blieb ungefähr gleich, außer dass er jetzt auch noch Geldschulden hatte. Mit 21 sagte Livio, ich verlasse die katholische Kirche und ihre Maria und auch ihren Jesus. Ich mache mich auf die Suche nach einem richtigen Gott. Den muss es ja irgendwo geben. Mit 25 ist Livio in Deutschland in einem finanziellen Tiefpunkt angelangt. Nun hat er private Schulden wie auch geschäftliche Schulden. Seine kleine Montagefirma ging bankrott. Und nicht zu vergessen, pornografiesüchtig, und jetzt häuften sich seine Panikattacken auf einmal im Monat. Diese Attacken wurden mittlerweile so stark, dass er alle 3 Monate wegen einer in der Notaufnahme landete. Livio beschließt, das Land zu verlassen, um im Ausland in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten und die Schulden in Deutschland abzuzahlen. Schließlich landete er in der Schweiz, Chur. So vergingen die Jahre in der Schweiz, um genau zu sein, ganze 6 Jahre. Livio arbeitet viel in dieser Zeit und er konnte auch einen Teil seiner Schulden zurückzahlen, und auch in Sachen Suche nach Gott war er nicht untätig gewesen. Er suchte in verschiedenen Religionen, als er aber merkte, dass alle nur Leistung von ihm verlangten und es in seinem Leben keine Besserung dafür gab, beschloss er, wenn ich schon Leistung bringen muss, dann will ich auch etwas dafür haben. Somit begann er mit der Esoterik, landete dann beim Steinglauben, ging weiter ins Okkulte mit Geisterrufen, Kartenlegen, Pendeln und etc. pp. Als er somit durch seine okkulten Praktiken auch noch geistig verwirrt wurde, kam die große Abrechnung der Finsternis. Im August im Jahre 2012, Livio ist mittlerweile 31 und lebt in Arbon zusammen mit seiner 7. Freundin, die Livio dann in seinem verwirrten Geisteszustand aus der Wohnung hinausgejagt hat. Das war's, sagte er zu sich. Jetzt bin ich am Ende. Eine kleine Auflistung von Livio. Schon wieder finanziell ruiniert, viele Betreibungen im Haus, 7 gescheiterte Beziehungen mit großen seelischen Schäden, geistliche Verwirrung durch okkulte Praktiken, keine Freunde durch geistliche Verwirrung, immer noch pornografiesüchtig, und seine Panikattacken waren immer noch präsent und ließen ihn bis zu 2-mal im Monat keine Ruhe. Was soll man mit so einem Menschen noch anfangen? Außer ihm einen IV-Ausweis in die Hand zu drücken, ihm den Stempel zu geben mit geistlich verwirrt und psychisch gestört. Unbrauchbar. Finanziell ruiniert. Aber nicht für Gott. Sind wir uns da einig? Jetzt ist der Zeitpunkt, wo Gott erst richtig in Fahrt kommt. Katie, eine Nachbarin von Livio, hatte das Elend erkannt, in dem er sich befand. Und sie sagte zu ihm, wenn du über deine Situation mit mir reden möchtest, dann gerne. Livio wollte eigentlich nicht viel mit dieser Person zu tun haben. Erstens war sie die Hausverwalterin und zweitens radikale Christin. Nein, danke, dachte er sich. Aber plötzlich kam ihm der Gedanke, erzähl ihr deine Story. Sie verurteilt dich mit ihrem Jesus. Und du bist sie für immer los. Und du hast dich endlich mal ausgesprochen. Guter Plan. Also erzählte Livio und erzählte und erzählte. Aber die Verurteilung wollte einfach nicht kommen. Also erzählte er weiter. Es kam noch nicht einmal ein Vorschlag, was er wo irgendwann einmal besser machen könnte. Es kam rein nur Verständnis von dieser Frau. Und irgendwann sah Livio, dass sie, Katie, von seiner Story berührt worden war. Und sie sagte ihm mit zitternder Stimme, du schaffst es nicht allein. War das eine Frage oder eine Aussage, fragte sich Livio. Wie auch immer, sie hatte recht. Livio sagte, ja, das stimmt. Und dann fing sie an, aus der Bibel zu zitieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. In diesem Augenblick erkannte Livio ganz deutlich, Jesus ist für mich gestorben. Livio wusste in diesem Augenblick, ich bin nicht allein und ich war auch nie allein. Da ist jemand, der mir helfen und mein Leben ordnen kann. Ein neues Leben. Cathy drückte Livio eine Broschüre in die Hand, welche aufzeigte, wie ein Mensch sein Leben Jesus übergeben kann. Sorgfältig studierte er die Seiten. Die Ernsthaftigkeit dieser Sache war ihm deutlich bewusst. Aufgrund seiner Erfahrungen im Okkultismus wusste er, welche Kraft geistliche Mächte haben. Und Jesus war offensichtlich keine dieser anderen Mächte. Er war die richtige geistliche Kraft. Nach 2 Tagen übergab Livio sein Leben Jesus. Und alles wurde anders. Durch Jesus ist sein Leben nicht grundsätzlich einfacher geworden, aber jetzt ist er nicht mehr allein. Egal welche Schwierigkeiten sich ihm gegenüberstellen, Jesus ist bei ihm und hilft ihm. Das war im August 2012. Livios Leben hat sich seither radikal verändert. Heute ist Livio glücklich verheiratet, hat 2 Kinder, ist frei von Panikattacken und Pornografie und erlebt echte Lebensfreude. Am meisten freut er sich aber darüber, dass Jesus immer bei ihm ist. Livio ist heute hier. Mein richtiger Name ist Adriano Livio Bresciani. Das kann nur Gott. Aus so einer Geschichte einen machen, der auch noch hier vorne steht und das erzählt. Das kann kein Mensch. Und das ist wahrscheinlich nur das Kleinste, was er kann. Ich habe keine Ahnung, wie groß Gott ist, aber ich weiß, dass er groß ist. Und für alle, die mich noch nicht so ganz kennen, für alle Gäste, das ist meine Familie. Genau. Gut. Eigentlich, muss ich sagen, könnte ich hier aufhören. Mein Lebenszeugnis, er hat sein Leben übergeben. Fertig. Ich möchte noch hinzufügen aber, dass ich jetzt ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe. Sicher ist keine Liebe meinerseits für sie da, aber es ist alles vergeben und am Kreuz. Und ich kann meine Eltern ehren. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich sicher auch schöne Momente und Zeiten mit meinen Eltern hatte. So wie ich auch schöne Momente und Zeiten in meinem Leben vor der Lebensübergabe hatte. Aber es ist nun einmal so, dass die Fehlentscheidungen von Eltern und von einem selber dazu führen, dass man in eine Lebenssituation kommt, wie ich sie gehabt habe. Aber wahrscheinlich war das genau der Punkt, den ich brauchte, diese eine Lebenssituation. Ich war damals an der Bushaltestelle noch nicht empfänglich genug. Da war einfach meine Lebensdevise, ich schaffe das schon allein. Ich musste wahrscheinlich erst, ich rede nur von mir, ich sage nicht, dass das für alle gilt, ich musste wahrscheinlich erst an einen Punkt kommen, wo gar nichts mehr geht. Und dann, genau dann kommt Jesus zu mir. So, aber ein Lebenszeugnis wie dieses, finde ich schade, wenn es einfach so aufhört. Das gibt einem so den Anschein, ab jetzt gibt es keine Probleme mehr. Ab jetzt ist man nur noch gesund. Ab jetzt liebe ich alle Menschen und alle lieben mich. Ab jetzt streite ich nicht mehr. Ab jetzt habe ich perfekte Kinder und mutiere zu einem perfekten Ehemann. Hi, Schatz. Und so weiter und so fort. Ihr versteht schon, was ich meine. Wir Christen wissen alle ganz genau, das ist nicht so. Wir wünschen uns das alle. Ich wünsche mir das auch, das wäre so. Aber Gott hat mir eine Antwort gegeben, warum es nicht so ist. Und diese Antwort möchte ich einfach mit euch teilen. Das heißt nicht, dass sie für alle gilt, aber ich teile sie einfach mit euch, diese Antwort. Nun, ich wünschte, es wäre so, habe ich gerade gesagt. Aber Jesus hat zu uns gesagt, dass wir in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. So wie die Welt jetzt ist sie gefallen. Sie ist nicht so, wie sie einmal für uns gedacht war. Und somit werden wir immer mit den Sachen und Problemen konfrontiert werden, die so eine gefallene Welt mit sich bringt. Wie zum Beispiel Krankheit, giftige Tiere, Menschen, die uns Böses wollen, Menschen, die uns hinters Licht führen wollen, Versuchungen, Kriege, Hungersnöte, Mobbing am Arbeitsplatz, Ablenkungen von Menschen, die uns verwirren wollen, um uns von Jesus loszureißen und so weiter und so fort. Ich könnte 5 Diener A1, wisst ihr, wie groß A1 ist, Seiten vollschreiben mit Sachen, die hier nicht gut sind. Aber liebe Brüder und Schwestern, jetzt haben wir ja Gott auf unserer Seite. Und wir haben Gott auf unserer Seite, aber, liebe Brüder, wir haben Gott auf unserer Seite, der uns zwar nicht aus dieser Welt rausholt, Klammer auf, später schon, Klammer zu, und wir haben einen Gott, der uns nicht alleine lässt. Erinnert ihr euch? Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Und was noch am aller wichtigsten ist, der Geist Gottes ist hier mitten unter uns. Er wohnt in uns, er hat sich entschieden, bei dir und bei mir seinen Tempel aufzuschlagen. So ausgerüstet kann uns doch die Welt nichts anhaben. Wie Paulus zu den Römern schon sagte, was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Nun, ich will euch noch ein wenig von meinem Leben mit Jesus erzählen und wie es aussehen kann, wenn man mit dem Geist Gottes so in der Welt unterwegs ist. Also, ich war nun Christ und schnell suchte ich mir eine Gemeinde, damals noch in St. Gallen. Es war nicht wirklich eine Gemeinde. Ich nannte sie mehr Hauskreis mit eigenen Räumlichkeiten. Maximal 20 Leute waren wir am Abend. Übrigens, da haben Anita und ich uns auch kennengelernt. In dieser Gemeinde wirkte der Heilige Geist sehr stark, zumindest zu dieser Zeit. Und so kam es, dass in einem Abendgottesdienst fast alle Männer und Frauen vom Heiligen Geist übermannt wurden und sie zu Boden fielen. Einige lachten, einige weinten vor Freude, einige sprachen wirres Zeug, einige standen wieder auf und tanzten unbefangen und frei. Ich weiß noch ganz genau, ich dachte, ich bin im falschen Film. Klammer auf, ich hatte die Apostelgeschichte noch nicht gelesen. Klammer zu. Ich bekam Angst und wollte eigentlich rausrennen und sie alle als Scharlatane beschimpfen. Aber ich spürte irgendwie die Präsenz des Heiligen Geistes ganz nah bei mir. Und ich sprach zu ihm, wenn das alles hier, was gerade passiert, dein Wille ist, und es auch alles so gewollt ist von dir und ich auch noch hier in dieser Gemeinde bleiben soll, dann musst du es mir ganz, aber ganz genau aufzeigen. Und dann eines Tages zeigte Gott es mir wirklich auf. Ich war damals im Badezimmer, bei mir zu Hause noch in Arbon, war gerade fertig mit dem Rasieren und machte währenddessen auch noch Lobpreis. Ich war gerade am Singen. Denn dein ist die Herrschaft und die Stärke, alle Ehre gehört dir allein. Kennt ihr das Lied? Genau. So, ich legte dann den Rasierer so ab und plötzlich kam hier ein ganz, ganz, ganz sanfter Stromschlag hier rein. Mein ganzer Körper begann zu zittern. Und in einem Moment kam eine Flutwelle von Liebe über mich. Jede einzelne Zelle war gefüllt mit Liebe. Ich spürte, wie Gott mir ein neues Herz gibt in diesem Moment. Wie Gott mir sagt, jetzt bist du bei mir. Du gehörst zu mir. Das ist der Geist Gottes gewesen. Und ich konnte mich nicht mehr stehen bleiben. Ich fiel hin und ich wurde erdrückt von dieser Liebe. Genau das, was die anderen, wo ich physisch gesehen hatte, geschah gerade mit mir zu Hause. Da hat keiner gebetet. Da konnte ich mir das nicht einbilden, dass der jetzt betet und ich muss jetzt runterfallen oder so. Nix. Es kam einfach. Da war auch keiner, der mir das Bein gestellt hat. Und ich weiß noch, wie ich dann plötzlich zum Vater sagte, Vater, bitte nicht alles auf einmal. Ich sterbe hier. Und dann langsam flachte es ab. Aber dieses langsame Abflachen ging über Monate. Ich kam irgendwie so halb besoffen wieder zurück in die Gemeinde. Und ich weiß noch, die damaligen Gemeindeleiter sagten sofort, irgendwas ist mit dir passiert. Du strahlst. Ich traute mich nicht ganz, das zu sagen, was da passiert war. Aber sofort sagte er, hast du dich nach der Liebe Gottes ausgestreckt? Ich antwortete nicht. Das war schon gut, wir beten jetzt. Und dann hat er gebetet, noch seine Beterin, noch neben mir, zu zweit. Er hat zwei Worte gesagt, ich weiß nicht mal, was er gesagt hat. Pump, pump, wir lagen alle drei auf dem Boden. Und noch einmal, genau dasselbe widerfahr uns allen drei. Das war für mich der Beweis, hier bleibst du. Das, was ich dir da geschenkt habe, ist hier drinnen genauso real. So, Gott rüstete mich nun aus mit dem Heiligen Geist. Und jetzt komme ich noch zu einem Kapitel, wo es in christlichen Kreisen manchmal zu Spannungen kommt. Ich bekam als Christ einen Burnout. Wisst ihr, meine Panikattacken waren mit dem Christsein nicht sofort weg. Sie waren abgeschwächter, während einer Zeit sogar ganz weg, doch das sollte sich ändern. Frisch verheiratet kamen die Panikattacken wieder zurück. Und zwar genau in den Flitterwochen. Und dieses Mal mit einer Stärke und andauernden Länge, wie ich sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Und sie kam bis zu 4-mal am Tag. Weitere Begleiterscheinungen waren ständige Angst, Verfolgungswahn und Kontrollwahn. Ich ertrug keine neuen Situationen und keine Menschenmassen. Kurz gesagt, ich konnte keinen Schritt vor die Tür machen, ohne dass ich Angstzustände bekam oder wieder eine Panikattacke, die ich sowieso schon 4-mal am Tag hatte. 3 Monate nach der Hochzeit, dann der komplette Zusammenbruch auf der Baustelle. Ich klappte zusammen wie ein nasser leerer Kartoffelsack. Meine Arbeitskollegen fuhren mich nach Hause. Zu Hause angekommen war das Einzigste, was ich noch machen konnte, mich ins Bett zu legen und zu warten, bis ich wieder zu Kräften kam. Das dauerte so circa 2 Wochen, die ich fast ausschließlich im Bett verbrachte. Ich kroch auf dem Fußboden zum WC und wieder zurück ins Bett. Anita war natürlich mit mir und der gesamten Situation vollkommen überfordert. Und sie entschloss sich, Hilfe zu holen bei unserer damaligen Gemeinde. Grundsätzlich eine gute Idee. Leider war diese Gemeinde vollkommen mit unserer Situation auch überfordert. Die Gemeindeleitung schmetterte mich ab mit dieser Situation. Ich würde nicht genügend glauben. Sogar als Simulant wurde ich in einem Nebensatz beschimpft. Kurz gesagt, sie wollten mir eigentlich gar nicht mehr helfen. Das war der erste Fallschirm, der nicht aufging. Okay, dachte ich mir, ich habe ja noch einen Notschirm. Anita, meine Frau wird mir da helfen. Zumindest in dieser Angelegenheit konnte ich nicht mehr ganz auf meine Frau hoffen. Nicht, dass sie mir nicht beigestanden hätte, aber wir hatten da nicht ganz dieselben Meinungen. Zu sehr wurde sie von unserer damaligen Gemeinde beeinflusst. Für mich, Freunde und Familie hatten sowieso kein Verständnis, die waren zu weit weg. Und ich befand mich im freien Fall, ohne Fall und Notschirm. Und ich schrie zu Gott, was soll das? Ist das das Leben, was du mir verheißen hast? Und ich ging auf die Knie und fragte noch einmal ernsthaft, mit vollem Herzen, was soll das, Gott? Wieso? Und Gott schenkte mir eine Vision. Jesus und ich standen vor so etwas wie der Grand Canyon. Die Größe war aber nicht vergleichbar mit dem echten Grand Canyon. Dieser Grand Canyon war um Massen größer. Ich fragte Jesus, wo sind wir? Jesus antwortete, in der Wüste. Ich habe dich hierher geholt, damit du mich kennenlernst und du anfängst, damit du mich kennenlernen kannst und ich habe dafür gesorgt, dass du dich nicht nur noch auf mich konzentrieren und verlassen kannst. Ich habe dich ausgesondert für mich, du hast in deinem alten Leben viele falsche Denkmuster und Verhaltensweisen angenommen. Dein Charakter muss neu geformt werden. Und du musst lernen, mir zu vertrauen und nicht den Menschen. Darum bist du jetzt hier im Geiste mit mir alleine in der Wüste. Und du bist in deinem Erdenleben alleingelassen worden von den Menschen, von denen du gehofft hast, dass sie dir helfen würden. Und dann sagt Jesus etwas ganz Tolles. Vertraust du mir, dass ich die richtigen Leute zur Seite stellen kann, die für deine Situation genau das Richtige haben? Ich will dir vertrauen, sagte ich. Schau, sagte Jesus, wir werden uns auf eine Reise begeben. Er zeigte auf das Grand Canyon-ähnliche Tal herunter. Dort hinunter werden wir uns begeben. Ich schaute runter und ich sah Räuber, Diebe, Vergewaltiger, giftige Tiere, Mörder, Wut, Zorn, Geiz und Vergebung in diesem Tal. Was ist das, sagte ich. Ich dachte schon, das wäre die Hölle oder so. Das, Adriano, ist ein Teil von dir. Und dem werden wir uns jetzt gemeinsam stellen. Du musst nicht viel tun, außer ich sage es dir. Was du zu tun hast, ist, schaue mir zu und lerne von mir. Solange, bis wir durch das ganze Tal durchgelaufen sind. Wie lange wird das dauern, Jesus? Fragte ich. Jesus lächelte nur und gab keine Antwort. Er legte nur den Arm um mich und wir liefen los in das finstere Tal. Irgendwie habe ich den Eindruck, diese Reise wird lange gehen. Im irdischen Leben gab mir Jesus einen super Platz bei einer Tagesklinik in Teufen. Sie halfen mir, mit den psychosomatischen Symptomen umzugehen. Dort bekam ich auch einen sehr guten Psychotherapeuten, den Gott schon zum vierten Mal in Folge einen Christen zur Therapie schickte. Glaubt jemand an Zufälle? Und ich war der Fünfte. Eines Tages während unserer Sitzung sagte der Therapeut zu mir, Herr Bresciani, ich sehe da ein Monster auf Ihrer Schulter sitzen, das Sie jedes Mal runterdrückt. Sofort wusste ich, was es war. Und ich schaute rein und sagte, Jesus, bist du das? Oder ein anderes Mal, wo der Therapeut sagte, Herr Bresciani, wie haben wir es mit der Vergebung? Schon wieder dachte ich, Jesus, wo bist du? Aber dieser Mann hatte nicht viel mit Jesus zu tun, wie ich rausfinden musste. Aber es hat mich gelehrt, dass Gott dort wirkt, wo er will und mit wem er will. Hierzu später noch mehr. Auch mein damaliger Beistand hatte niemand besser wählen können als Gott. Der hat wie ein Löwe für mich gekämpft, bei Arbeitgeber und allen rechtlichen Fragen. Ich musste mich nur noch um die Genesung kümmern. Das ist viel wert in so einer Situation. Heute blicke ich mit Staunen zurück auf diese Zeit des Burnouts. Ich habe viel gelernt. Jesus hat mich von Dämonen und bösen Geistern befreit während dieser Zeit. Und er ist immer noch dabei, meinen Charakter und meine Denkweise in sein ähnliches Ebenbild zu formen. Kurz gesagt, wir treffen uns immer noch unten im finsteren Tal, um ein paar Bösewichte hinaufzujagen. Wir haben noch ein bisschen Zeit und während diesem Burnout wollte ich eigentlich den Fokus darauf legen, nicht alles, was kommt, können wir uns immer so herausbieben. Ganz klar, Gott kann das. Gott kann uns irgendwo nehmen, zack, herausbieben und in eine neue Situation eine viel bessere hineintun. Nur frage ich mich da immer, was passiert mit uns? Hätten wir gelernt? Hätten wir unseren Charakter gebildet? Das wurde mir übrigens erst im Burnout bewusst, dass das so sein kann. Er kann beides. Manchmal heilt Gott einfach so und manchmal auch anders. Frei von Panikattacken. Ich war immer noch nicht frei von Panikattacken. Nach dem Burnout. Sie kamen noch so flüchtig. Bis ich eines Tages dann mich entschloss, meine Frau hat mich wirklich gehen lassen, weil sie wusste, es wird eine Reise mit Gott. Ich entschloss mich, 2 Wochen lang eine Velotour zu machen von St. Gallen, von Herisau nach Gallipoli, Italien, 1350 Kilometer. Keine Sorge, ich hatte ein E-Bike. Falls sich einer jetzt fragt, wie das geht. Genau. Aber egal, es ist immer noch ein Velo, ja? Okay. Also ich fuhr sofort los und mir kam dann sofort nach 3 Stunden, ich dachte, ich war eigentlich die ganze Zeit alleine mit Jesus, aber Jesus hatte was anderes vor mit mir. Er schickte mir Florian auf demselben Weg. Mal überholte er mich, mal überholte ich ihn und irgendwann sagte Florian, hey, wo willst du hin? Willst du nach Italien? Ach, ich auch. Okay, dachte ich mir. Wo ist dein erster Rastplatz? Rastplatz? Tussis. Meine auch. So, okay. Der Campingplatz? Ja. Oh nein. Gut. Glaubt immer noch jemand an Zufälle? Wir fuhren gemeinsam zu diesem Rastplatz und übernachteten auch dort. Ich machte ihm gleich am Abendessen klar, ich glaube zu Jesus. Ich bin bei Jesus, Gott ist bei mir. Ich betete vorher. Er machte sofort, ja, das ist schön für dich, aber lass mich ein bisschen damit in Ruhe. Okay. Das ist übrigens immer meine Sache. Wenn ich jemanden kennenlerne, der muss sofort wissen, dass ich bei Jesus bin. Später wird es nur noch schwerer für mich, das jemandem klar zu machen. Okay, am nächsten Morgen stehen wir auf. Schlimmer konnte es nicht sein. Regen, 3 Grad, Gegenwind, Blitz und Donner. Und, wie heißt der mal, der Pass nach Italien rüber? Splüge, genau. Der Splügenpass vor uns. Und dieser Verrückte, entschuldigt diesen Ausdruck, dieser Verrückte Florian sagt, das packen wir. Ein Deutscher. Und ich dachte mir so, Florian, hast du überhaupt eine Ahnung? Bist du schon mal einen Pass bei Gewitter gefahren? Das schaffen wir, komm schon, los geht's. Gut, wir machen uns auf den Weg. Und nach circa 1 Kilometer, Panikattacke. Pack. Ich wusste genau, was da vorne auf uns zukommt. Ich wusste, ich habe mir alles ausgemalt, alles Schlimme ausgemalt, was nur im Entferntesten passieren kann. Ich habe mir vorgestellt, dass wir so als Staubhaufen da liegen, getroffen vom Blitz, oder? Fertig. Und da war ich dann so häschelnd. Und da kam er wieder zurück. Ich sagte, was ist los, Adriano? Ich sagte, ja, meine alten Feinde, die Panikattacken. Und er machte gar nichts. Er ging gar nicht drauf ein. Er legte die Hand auf meine Schulter, motivierte mich mit guten Worten und zum Schluss sagte er, der Herr ist doch bei dir. Wow. Was ist hier los? Habe ich gedacht, das war meine letzte Panikattacke. Seit 2 Jahren frei von Panikattacken. Halleluja. Das ist mein Gott. Er wirkt, wo er will und mit wem er will. Von 8 bis 35, immer Panikattacken begleitet und jetzt seit 2 Jahren frei. Ihr glaubt gar nicht, wie es mir geht. Das ist mein Gott. Ein kleines Zeugnis noch, und zwar, ich bekam dann einen Job nach dem Burnout und dieser Job, der war dann bei einer Duschenfirma, da mussten wir recht viel schleppen. Es wurde immer mehr, es waren dann bis zu 45 Kilo Schachteln, die 2,20 Meter lang waren und bis zu 1 Meter hoch waren. Tatsächlich, mein Chef schickte mich mit diesen Dingern alleine auf die Baustelle. Die anderen Kerle, die schafften das irgendwie. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Auf jeden Fall haben sie es gut gemacht. Ich kam auf jeden Fall am Abend nach Hause und konnte mich kaum mehr bewegen. Konnte nicht mehr viel am Familienleben teilnehmen, war natürlich erschöpft und so weiter und so fort. Und es drohte wirklich, dass unser Familienleben kaputt geht an dieser Arbeit. Und natürlich habe ich gebetet, Herr, hol mich doch endlich raus aus diesem Schlamassel. Und gebt mir doch endlich einen neuen Job und was weiß ich, was ich noch alles geklagt hatte bei Gott. Es kam nicht. Das funktioniert irgendwie nicht bei mir. Dass Gott mich irgendwo rausholt und wieder irgendwo anders so plupp hineinsetzt. Das soll nicht heißen, dass es irgendwann funktioniert. Ich warte drauf. Ich bin wirklich glücklich auf diesen Moment. Aber diesmal auch nicht. Und so betete ich dann eines Tages: Herr, du hast mir diesen Job gegeben, dann lass mich aber auch nicht an diesem Job zugrunde gehen. Gut, Gebet ausgesprochen, ich ging zur Arbeit. Wieder der Bus, Montagebus voll mit diesen Schachteln. Eine schwerer als die andere. Und ich erinnerte mich noch so: Ich habe gebetet, Gott. Ich erwarte es jetzt von dir, dass du mir hilfst. Ich ging auf die Baustelle und sofort kam, ich machte das Ding auf das Ding wieder so langsam Richtung Montageort, und dann kam schon der erste Helfer. Einfach so: Hey, brauchst du Hilfe? Auf der Baustelle. Arbeitet jemand von euch auf dem Bau? Wie oft helft ihr einander Fremden? Genau. Der kam einfach so zu mir und sagte: Hey, brauchst du Hilfe? So, schlägte die schwere Kiste ab und sagte: Kennen wir uns? Nein. Haben wir telefoniert? Nein. Okay, helf mir bitte. Der Tag ging vorbei und ich trug die Schachteln zu zweit. An einem nächsten Tag ging ich zu einer anderen Baustelle, wieder so schwer. Trug die Schachtel da rein und da war der Liftmonteur. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass ein Liftmonteur für einen den Lift aufmacht, obwohl der Lift noch nicht abgenommen ist. Er hat's gemacht. Ich ging weiter und weiter und weiter. Und jedes Mal, wenn ich wieder schwere Schachteln hatte, kam von irgendwoher ein Mensch, der mir geholfen hatte. Das ging so weit bis zu meiner Kündigung, wo ich dann einen neuen Job schon hatte. Das ist mein Gott. Gut, danke. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten für alle, die in herausfordernden Situationen sind und im Moment keinen Ausweg sehen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen: Hold on, help is on the way. Halte an, die Hilfe kommt. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ständig bei uns bist und uns begleitest. Dass nicht eine Hundertstel Sekunde an dir vorbeigeht, ohne dass du sie gesehen hast. Danke, Herr, dass du uns jetzt hier mit Geduld ausstattest. Dass dein perfekter Plan vollkommen ist und auch Realität ist. Manchmal sehen wir nicht den Ausweg, aber du kennst den Weg. Ich bitte dich, Herr, dass du uns mit Vertrauen ausstattest, mit Liebe ausstattest und mit Geduld. Und dass jeder hier im Raum, der jetzt in einer schwierigen Situation ist, mit Liebe, mit Frieden ausgestattet wird und mit einem unvorstellbaren starken Blick auf dein Handeln und dein Tun. Amen.